der Hoffnung, mich ein wenig abreagieren zu können, gehe ich zu meinen weißen KollegInnen an der Bar und erzähle ihnen, was passiert ist. Sie schauen mich ungläubig an und lachen. Das tut erst einmal gut, denn Lachen nimmt dem Ärger die Macht. Doch nur für einen Moment. Sie gehen dazu über, mich scherzhaft Nancy zu nennen und merken nicht, wie verletzend das ist. Noch mehr Grund zur Wut, aber ich lasse sie mir nicht anmerken. Auch das halte ich aus. Ich mache den Scherz mit. Niemand soll sich unwohl fühlen. Alle meinen es ja nur gut. Meine Schwester arbeitet an dem Abend als Köchin im selben Restaurant. In der Küche erzähle ich ihr von den Gästen. Doch sie reagiert anders als meine weißen Kolleginnen. Bis heute kann ich mich an ihren Blick erinnern und an ihre Sprachlosigkeit. In dem Moment halte ich das kaum aus, denn sie ist die Einzige, die sich traut, die ganze Sache ernst zu nehmen. Sie will das nicht so stehen lassen, fragt, ob wir unsere Chefs rufen sollen. Ich winke ab, sage, es sei nicht so schlimm. Das sage ich mehr zu mir selbst als zu ihr. Platz für Wut schaffen? Nein, mein Plan ist ein anderer. Wer wütend ist, ist auch verletzt und ich will nicht wahrhaben, dass diese Gäste die Macht besitzen, mich verletzen zu können. Der Wut jetzt nachzugeben, würde sich anfühlen wie verlieren. Aus irgendeinem Grund habe ich mich zu Beginn der Begegnung mit den Gästen dazu entschlossen, diese Situation alleine auszutragen, obwohl sie mir ungefragt vor die Füße geschmissen wurde. Ich fühle mich regelrecht dazu verpflichtet, obwohl ich sie nicht verursacht habe. Vielleicht liegt es daran, dass täglich Menschen in Talkshows oder Leitartikeln sagen, dass das Thema Rassismus hochgekocht sei. Dass Menschen hysterisch darauf reagierten. Man wisse ja gar nicht mehr, was man noch sagen dürfe. Die typische Reaktion auf das R-Wort eben. Diese Haltung ist eine Delegitimierung der Wut von Diskriminierten. Ein mediales »Komm mal runter«. Die Kultur der Empörung, heißt es dann, kreiere eine bedrohliche Atmosphäre für alle, die potenziell diskriminieren könnten. Die Meinungsfreiheit sei bedroht. Von Sprach- oder sogar Gedankenpolizei ist die Rede. Meist wird das von Menschen geäußert, die nicht von Diskriminierung betroffen sind. TäterInnen, Opferumkehr eben. Doch noch kniffliger wird es, wenn Menschen, die selbst von Diskriminierung betroffen sind, den Diskriminierenden zur Seite springen. Wenn also beispielsweise eine Frau sagt, dass sie Feminismus doof findet oder schwarze Personen Rassismus für ein Hirngespinst halten. Diese Menschen behaupten oft, sie hätten Diskriminierung noch nie erlebt und folgern daraus, man würde die Konflikte selbst erzeugen, weil man Aufmerksamkeit bräuchte oder verweichlicht sei. Diese Menschen meinen, besser zu wissen, wie man struktureller Benachteiligung begegnen soll. Man könne all das vermeiden, wenn man sich nur richtig verhalten würde. Sie geben dann gerne Ratschläge, etwa, dann mach doch die Bluse zu, oder sagen, also ich bin nicht beleidigt, wenn mich jemand mit dem N-Wort bezeichnet. Dahinter steckt die Annahme, dass die Welt einfach so sei, wie sie ist, und anstatt die Welt zu ändern, sollte man sich lieber selbst ändern. Man solle sich anpassen. Sie machen sich zu KomplizInnen einer Denkweise, die gegen sie arbeitet. Und wenn man Dinge oft genug hört, dann wirken sie auch.